Karfreitag. Die deutsche Sprache ist reich, ist sehr reich. Vieles aus dem Lateinischen, dann holen sie heutzutage natürlich viele englische Worte hinzu. Aber jemand vielleicht sich mal schon Gedanken gemacht, was das Wort Kar bedeutet? Wir leben in der Karwoche. Es bedeutet, wir sind in die Leidenswoche und in den Leidensfreitag hineingekommen. K bedeutet Leiden, heute ist Freitag. Ich Ausländer, ich nicht verstehen. Ich wusste nicht, was K bedeutet. Und ich kenne als Holländer, kenne ich nur einen K-Freitag und der heißt auf Holländisch Goede Vrijdag. Auf Englisch Good Friday. Auf Französisch Bon Vendredi. Bitte? De Pak. De Pak. Von Pas, von Ostern. Aber Ostern, Freitag, Bon Vendredi? Gibt's nicht? Okay. Auf, sogar auf Portugiesisch Boa Sexta-feira. Den guten sechsten Tag. In der deutschen Sprache wird das Leiden damit in Verbindung gebracht. In vielen anderen Sprachen wird dieser Freitag aber als guter Freitag gefeiert. Und das hat doch etwas zu bedeuten, hat uns doch etwas zu sagen. Wir befinden uns in einer, darf ich mal kurz die erste Folie dann, bitte, danke schön. Wir befinden uns in einer Serie, in einer Predigtserie, näher zu Jesus. Und wir haben da schon etliche sehr gute Vorträge gehört. Hi, mein Freund, schön, dass du da bist. Klasse, das ist übrigens Simons und Alexandras Sohn. Ne? Sehr begeistert, immer wieder interessiert in alles, was mit Jesus zu tun hat. Näher zu Jesus. Nein, ich bin Jesus nicht. Danke dir. Wir befinden uns also in der Predigtserie Näher zu Jesus. Und ich habe sehr gute Predigten gehört über Näher zu Jesus. Aber ich habe eins festgestellt: Wenn wir näher zu Jesus kommen wollen, dann muss er doch irgendwo auf uns warten, oder? Nein, Jesus kommt näher zu uns. Inspiriert wurde ich für diese Predigt, als ich mit jemand war, der bezeugender Atheist ist, also jemand, der absolut nicht an Gott glaubt. Erzählte von meinem Sohn Sascha, der heutzutage Schäfer ist, schon seit 2 Jahren bei der Schäferei hier in der Nähe. Und sagt, er ist im Moment sehr beschäftigt und es werden so viele Lämmer geboren. Oh, sagte der Mann, siehst du, ein Osterlamm. Ich denke, oh, als Atheist, wie kommt man denn da dran? Osterlamm. Es handelt sich also um Osterlämmer. Vielleicht mal unseren Clip hier. Mit Ton bitte. Und wie heißt dieser jetzt, Sascha?
Es heißt jetzt die Falkenseblümchen.
Und wie alt ist dieses Lamm?
Ist am 13.01. zur Welt gekommen.
13.01. in diesem Jahr?
Ja, dieses Jahr.
Also, das ist also 3 Monate alt.
3 Monate.
Dann kriegen die aber recht gut im Futter.
Ja, und wie knapp 30 Kilo.
Vielen Dank. Drei Monate. Richtig gut durchgefüttert. Ne? Schön weiß. Da fehlt ja nichts. Kann man nur warten und dann, was passiert dann? Johannes 1, Vers 29, bitte. Ja, genau. Hier haben wir einen Bibelvers aus dem Johannesevangelium, und zwar dem 1. Kapitel. Und das ist das Zeugnis von Johannes der Täufer. Wer hat schon mal von Johannes der Täufer gehört? Oh, die meisten von uns, das ist schon mal gut. Johannes der Täufer war der Prediger, der vor Jesus da war und zum Aufruf Menschen herzurief, um sich zu bekehren von ihrem gottlosen Leben. Ganz besonderer Mensch. Er war bekleidet in Kleidung von Kamelhaaren. Das muss nach meiner Meinung gejuckt haben, bis zum geht nicht mehr. So Kamelwolle. Und stand dann im Fluss und hat geschrien, bekehrt euch, das Königreich der Himmel ist nahe geworden. Und da brauchte keine große Stereoanlage mit Lautsprecherboxen und so. Die Leute, die kamen und haben sich von ihm taufen lassen, das war damals die Taufe der Bekehrung, von Umkehr von ihrem Leben. Er sagte, damit der Zorn Gottes nicht auf euch bleibe. Heutzutage kennen wir nicht mehr so die Taufe der Bekehrung, wir kennen mehr die Taufe als Gehorsam, dass wir Gott nachfolgen, Jesus nachfolgen wollen, das mal nach so mal zur Unterstützung. Dann kommt in einer dieser Tagen, sieht er Jesus kommen. Und ich habe mich gedacht, nach dieser Aussage, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er sieht Jesus, aber er sieht etwas ganz anderes. Er sieht einen Mensch, aber er sieht auch ein Lamm. Er sieht der Mensch Jesu, vielleicht kannten sie sich von vorher, sie waren irgendwo verwandt. Die Gegend war ja nicht so gut verbreitet, aber vieles ging von Mund zu Mund und vielleicht haben sie sich auch in der Jugend schon getroffen und haben sich über ihren Auftrag unterhalten. Das kann gut sein. Aber als er Jesus kommen sah, sieht er auf einmal den Auftrag Jesu. Er sieht auf einmal das Opferlamm. Er sieht auf einmal, was mit Jesus passieren wird. Und er ruft es aus, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes konnte in das Herz schauen. Er hat die Menschen ganz klar gesagt, von was in ihrem Herzen war. Er konnte sofort sehen, von kommst du mit einem ehrlichen Herzen oder kommst du mit einem betrügerischen Herzen? Kommst du mit Hinterlist oder kommst du daraus, Gewinn zu holen? Oder kommst du, weil du wirklich Buße tust? Also bin ich froh, dass wir eigentlich so einen Blick nicht mehr haben, oder? Das wäre ja nicht angenehm. Und so wie Pilatus das sagte, reinigt, die Jünger sagen, sein Blut reinigt. Johannes hat diesen Auftrag gesehen, er hat dieses Opfer gesehen. Und es ist ja eigentlich im Prinzip, wenn wir so ein Tier schlachten würden, um Fehler von anderen zuzudecken. Das wäre ja gemein, oder? Das wäre ja unehrlich. Das wäre ja bestialisch. Und trotzdem ist dieser Bibel, das Wort Gottes, ist natürlich voll von Gleichnissen, von Bedeutungen mit einem geistlichen Prinzip dahinter. Weil was hat Johannes gesehen? Er hat irgendwie ein Bibelwort zitiert aus Jesaja. Es wurde, glaube ich, auch schon vorgelesen. Jedoch unsere Leiden hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unsere Vergehen willen zerschlagen, um unsere Sünden willen. Und die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden. Und in seinen Striemen ist mir Heilung geworden. Das ist die christliche Botschaft. Es muss eine Botschaft sein, die Hand und Fuß hat. Wir haben hier mit Religion absolut nichts zu tun. Wir haben hiermit zu tun, dass Jesus als Lamm Gottes zu den Menschen selbst gekommen ist, um die Handreichung von Gott zu den Menschen hin selbst darzustellen. Dann brauchen wir doch im Prinzip nur noch Ja zu sagen. Aber dafür gibt es die Predigt auch heute, dafür gibt es viele Prediger heutzutage, um das zu verdeutlichen. Und wir brauchen einfach den Geist Gottes, der es in unserem Herzen offenbart. Das kann Marc nicht, das kann ich nicht, das kann nur der Geist Gottes. Weil Gottes Wort sagt uns immer wieder, er schenkt uns diesen rettenden Glauben. Wenn wir mit so einem Herzen zu Gott hinkommen, er sagt, Gott, ich brauche dich. Ich bin auf der Suche gewesen, ich habe mein ganzes Leben lang mich abgemüht und ich habe keine Erfüllung gefunden in meinem Leben. Und dann kann ich Pilatus, der lebt ja nicht mehr, aber da kann ich euch vergewissern, das Blut Jesu reinigt. Das Blut Jesu reinigt von jeder Sünde und von jeder Ungerechtigkeit. Was viele aber noch nicht verstanden haben, deshalb stehe ich auch hier, wir müssen im Prinzip einen Tausch machen, einen Tausch mit Jesus. Gottes Wort sagt, er, der ohne Sünde war, Jesus Christus, hat er Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden. Das heißt also, meine Sünden, meine Vergehung, meine Schwachheiten, die brauchen nicht mehr an mir zu kleben mein ganzes Leben lang, sondern ich kann davon frei sein, weil Jesus wurde dafür verurteilt. Ich bin davon überzeugt, liebe Leute, dass einmal ehrliche Bekehrung ausreicht, um zu Jesus zu kommen. Einmal zum Kreuz hin oder im Herzen das Kreuz Jesu visuell sich vorzustellen, Gottes Wort zu lesen. Aber dann geht es weiter. Es soll weitergehen. Bei vielen vielleicht Gottesdiensten, da muss man sich immer wieder bekehren und nochmal bekehren und nochmal bekehren. Aber die Leute, die kommen nicht weiter als immer Bekehrung. Jesus ist einmal für deine Sünden gestorben. Kein zweites Mal, kein drittes Mal. Aber dann kommt die Nähe Jesu auch auf eine ganz andere Art und Weise. Er lädt uns immer wieder ein. Wie macht er das? Auf eine ganz besondere Art und Weise. Nehmen wir mal die nächste Bibelstelle, bitte. Und zwei von ihnen gingen an diesem Tag, das ist jetzt kurz nach der Auferstehung Jesu, ja, nach einem Dorf mit dem Namen Emmaus, 60 Stadien oder 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über all dies, was sich zugetragen hatte. Das ging ja über die, was sich in Jerusalem zugetragen hatte, in den Tagen der Kreuzigung und auch der 3 Tage, 4 Tage danach. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst sich nahte und mit ihnen ging. Als ich dies lese, dann sage ich von, okay, das heißt also, wenn ich mich mit jemand unterhalte über Jesus und über Gottes Wort, kommst du mal hier, Elias, kommst du mal bitte, und ich überlege und ich gehe mit dir zusammen einfach so die Straße entlang und wir sprechen über Jesus, dann auf einmal, wir sehen ihn nicht, ist ein dritter Person da. Und da heißt Jesus, er naht sich zu uns. Danke. Er naht sich zu uns. Und er wird uns helfen. Und als Jesus mit ihnen spricht, dann sagt er, wo spricht ihr denn drüber? Ja, wir sprechen doch von Jesus. Hast du das nicht gehört? Dies und das und jenes ist passiert. Bist du der Einzige, der da nichts von mitbekommen hat? Und auf einmal fängt Jesus an und erklärt ihn vom ersten, zweiten, dritten, fünften Buch, all den Propheten lang, erklärt er denen, dass dieser Kreuzigung und Auferstehung einfach prophetisch vor vielen, vielen Jahren vorhergesagt war, um zu bestätigen, dass Jesus der Erlöser ist, der von Gott Auserwählte. Interessant ist dann, als sie ihm einladen, mit ihnen zu Hause zu essen, dann isst er mit ihnen, er gibt ihnen ein Stückchen Brot und so weiter. Und sie erkennen auf einmal, Mensch, das ist ja Jesus, ob das jetzt an seiner Hand war, wo dieser Nägel durchgegangen ist, ich weiß es nicht. Auf einmal bitte? Am Brotbrechen, aber da haben sie seine Hände gesehen. Ne? Und die waren ja beschädigt, ja? Genau, nehme ich mal an. Genau. Er brach das Brot und sie erkannten auf einmal, die Augen wurden aufgetan. Dankeschön für die Unterstützung. Ja, und dann wurde er auf einmal unsichtbar. Und dann sind sie diese 10 Kilometer wieder zurück zu den Aposteln, zu den Jüngern hin und haben gesagt, wir haben Jesus gesehen. Was? Und dann bezeugen die auch nochmal, die letzte Bibelvers, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete, und wie er uns die Schriften öffnete. Sagenhaft. Wir sind ja eine recht moderne Gemeinde. Und wir haben auch sozusagen Kleingruppen. Das heißt, Menschen treffen sich in der Woche als Gruppe, haben bestimmte Interessenbereiche und versammeln sich da um dieses Interesse. Wir machen gerne einen Spaziergang, eine Wanderung, bieten wir an, so 2, 2,5, 3 Stunden halten eine Andacht und erzählen das Wort Gottes, haben sehr gute Gespräche, ja, sitzen da nicht irgendwo klamm in einem Wohnzimmer, nein, wir gehen raus in die Natur und wir haben schon öfters 3, 4, 5 bis 12, 15 Leute haben wir schon gehabt, ne, Vakata, so, ne, in die Richtung. Gute Gespräche. Und wir haben es oft gemerkt, brannte nicht unser Herz, als wir über Jesus sprachen, dass er uns heilte von Dingen, die wir nicht verstanden, weil Jesus lebt. Und dieses Brennen, das spricht für mich diese Nähe Jesu. Er ist nur ein Gespräch weit weg. Er wartet sozusagen um die Ecke. Oh, kannst du dich mal vorstellen, wenn du dann morgens früh aufstehst, ach, wieder verpennt, keine stille Zeit, mache ich dann später. Und dann wird es später, dann wird es Abend und kurz bevor du ins Bett gehst, dann lest du vielleicht noch die Andacht und dann fallen dir deine Augen zu und dann fällst du in einem tiefen Traum und da siehst du Jesus. Und da sagt er zu dir, wo warst du denn jetzt? Wo warst du denn heute? Hab dich vermisst. Den Weg mit Jesus zu gehen, hat auch mit bestimmten Qualitätsentscheidungen zu tun, die unser Leben bereichern. Aber da müssen wir manchmal auch so ein bisschen umstellen. Auch das hat mit Ostern zu tun. Ostern bedeutet auch Änderung. Eine Änderung von deinem Leben, so wie es war, in einem Leben von Freude, von Sieg, von Gemeinschaft mit anderen Christen und von Gemeinschaft oder intensive Belebung mit Jesus selbst, die Nähe Jesu zu suchen. Jetzt machen wir noch mal einen Sprung für diejenigen, die schon was länger dabei sind. Die nächste Bibelstelle bitte. Grüßt Rufus den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Also, ich lese gerne in dem Römerbrief, ich bin ja schon ein paar Jahre Christ und wenn man ein paar Jahre Christ ist, dann liest man ja nicht nur Milchspeise, dann isst man dann auch Vollkornbrot, sag mal so, auf geistliche Art und Weise zu sprechen. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht und ich las hier durch die Begrüßungen. Denke, naja, die Begrüßungen, alles klar, Leute, hab mir ja nichts zu sagen, oder? Aber dann stolperte ich doch über diese Bibelstelle, wo Paulus sagt, grüß Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Auserwählt im Herrn, das ist der Einzige, den er da so nennt. Was bedeutet auserwählt? Was bedeutet auserwählt? Wenn wir eine große Schale mit Äpfeln haben zu Hause, und die haben wir, dann ist da eine Person, die sehr gerne Äpfel mag. Das ist meine Frau. Und dann wird aus dieser Schale wird erstmal den Schönsten auserwählt und die wird nicht sofort gegessen. Nein, 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 nein. Fehl am Platz. Die wird erstmal auf den Tisch gestellt. Also ein Maler würde sofort seine Pinsel nehmen und das dann in einem Stillleben darstellen, so schön der ist. Ja? Da wird erstmal angeschaut und dann einfach so schön, so ausgewählt und von allen Seiten betrachtet. Nicht in eine Minute, nein, nein, während des Tages. Und dann wird er irgendwo wird er dann gespeist, auserwählt. Mit auf eine besondere Art und Weise bedeutet Paulus, bedeutet hin Rufus. Rufus war auserwählt, herausgepickt, aussortiert. Wer war dann Rufus? Markus 15, Vers 21 gibt uns ein bisschen Licht in dieser Sache. Der sagt, und sie zwingen, und dann kommen wir wieder bei der Kreuzigung, auf bei dem Kreuzweg Jesu. Jesu läuft mit dem Kreuz, ja. Er hat schon die 40 minus 1 Peitsche hinter sich. Geschwächt, läuft mit seinem, er musste selbst sein Kreuz tragen nach Golgatha, läuft dahin, geht dahin, unter schwerste Bedingungen. Überall kommen Leute her, gucken sich das an, die anderen schimpfen, die anderen sind erstaunt von was sie da sehen. Und dann kommt da ein Mann vom Feld, der hat wahrscheinlich gerade seinen Gemüsegarten bewässert, was er morgens früh. Da kommt da hin und stellt sich daneben und in dem vielleicht einen schwachen Moment von Jesus greift ein Soldat dieser Mann und sagt, und du trägst jetzt dieses Kreuz und hilft ihm mal. Markus 15, Vers 21 sagt, und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, vom Feld kam, den Vater Alexander und Rufus, um sein Kreuz zu tragen. Wir sehen also, Rufus, das ist, ich kann das nicht beweisen, Leute, das ist Überlieferung. Steht ja nicht in Gottes Wort in dem Sinn. Aber es gibt diese Bezeichnung. Kyrene übrigens war ein Ort in Nordlibyen, also in Afrika. Und ich sage dir noch was, Jesus war nicht blond und war auch nicht hellhäutig. Ne? Jesus war getönt in seinem Gesicht. Und hatte schwarze Haare. Und Simon von Kyrene wird durch vielen Schriften als der erste Afrikaner, also mit dunklen Haut, der Jesus als Unterstützung mit seinem Tragen sein Kreuz dabei rief. Der kam von Kyrene. Und Rufus war sein Sohn. Hammer. Und da muss man sich mal vorstellen, dass dieser Brief, der Römerbrief, wurde ja geschrieben im Jahr ungefähr 55 nach Christus. Das heißt, Jesus wurde geboren im Jahr minus 3 ungefähr, wurde gekreuzigt, als er 30 war. Und im 55 schreibt Paulus diesen Brief. Paulus selber bekehrte sich im Jahr 33 ungefähr. Und auch da nahte sich Jesus zu Paulus hin. Paulus, der war völlig überzeugt, Ich muss diese Sekte zerstören. Das ist ja schrecklich. Diese Jesus-Sekte. Und er war völlig überzeugt, er macht das Richtige. Und ist mit seinem Pferd oder auf seinem Reiter nach Damaskus. Auf dem Damaskus, jetzt habe ich keinen, ja doch, danke. Und er wird von seinem Reittier geschmissen eigentlich durch die Kraft Gottes. Kann nichts mehr sehen, sieht nur ein ganz großes Licht. Und es wird, eine Stimme kommt zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt er, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus oder Saulus verfolgte doch die Gemeinde. Aber Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Er sagt, warum verfolgst du mich? Nicht, warum verfolgst du die Leute? Nein, nein, warum verfolgst du mich? Weil wir sind Teil des Leibes Christi. Und so ging Paulus, nachdem er sich bekehrt hatte, war sein Weg auch dauerhaft, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Er hat ja das meiste vom Neuen Testament geschrieben, aber auch, er hat nachgeforscht. Er hat geforscht von, ist das alles wahr, die Kreuzigung? Und er hat die Familie von Kyrene, Simon von Kyrene, aufgesucht. Das geht ja daraus hervor, seine und meine Mutter, das war nicht körperlich gemeint, das war eine geistliche Mutter für ihn. Auch Paulus war es wichtig, dass er in dieser Beziehung mit Jesus weitergewachsen ist. Er wollte mehr von Jesus. Er spürte seinen Auftrag. Und er hat dann später, als Rufus umgezogen ist nach Rom, hat er ihm einen Brief geschrieben. Oder Rom einen Brief geschrieben. Und da hat er Rufus und seine Mutter drin erwähnt. Hammer. Das ist für uns die Herausforderung. Die Nähe Jesu. Jesu wartet auf uns. Wir suchen die Nähe Jesu für uns selbst. Aber nicht, weil wir eine religiöse Pflaster brauchen, sondern in der Beziehung. Und ich lade euch ein, wenn jemand da ist, der persönlich nicht sagen kann, ich habe eine Beziehung mit Jesus, dann brauchst du die. Dann brauchst du diesen Austausch. Dann brauchst du, dass er für deine Sünden unschuldig da gestorben ist, aber auch aufgestanden ist, um dir neues Leben zu geben, um dir zu begleiten in dem neuen Leben. Dann bitte, mach diese Qualitätsentscheidung, treffe diese Qualitätsentscheidung. Heute, Ostern, dann wird es ein guter Freitag für dich. Amen.